Herzlich willkommen zum Finanzcoach im Mai 2025. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Newsletter geht es unter anderem um die neuen Entwicklungen an den Börsen. Die Welt ändert sich ja in diesen Tagen schnell unter Trump. Langfristiger ist unser Thema Immobilie im Alter. Die meisten Menschen überlegen, wie sie in diesem Lebensabschnitt wohnen möchten. Wir stellen Ihnen hier einige typische Fälle vor. Wir planen auch bereits den Herbstkurs Finanzen im Griff, auch wenn der Sommer gerade erst beginnt. Die Anmeldeliste ist nun eröffnet. Wir starten am 1.10.2025 mit dem ersten von insgesamt 7 Abenden. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. Haben Sie es schon gesehen? In der letzten Woche war ich zu Gast bei Stern TV. Es ging um das Thema Gold. Den Link zur Aufzeichnung finden Sie auf unserer Presseseite. Es ist gleich der erste Beitrag der Sendung, insofern finden Sie ihn einfach. Nun viel Spaß mit unserem gesprochenen Newsletter. Ihre Stefanie
und Markus Köhn.
Werfen wir einen Blick auf die Märkte im letzten Monat. Fangen wir mit den Zinsen an. In den USA wird die neue Zollpolitik für steigende Preise sorgen, während gleichzeitig die Konjunktur schwächelt. Die US-Notenbank Fed steckt damit in einer Zwickmühle. Soll sie weiter gegen die Inflation kämpfen oder der Wirtschaft mit Zinssenkungen helfen? Für die kommenden 12 Monate erwarten die Märkte 5 Zinssenkungen in den USA, beginnend im Juni. Auch in Europa sind weitere Zinssenkungen in Sicht. Nach der Senkung auf 2,25% im April wird bei der nächsten EZB-Sitzung Anfang Juni mit einem weiteren Schritt nach unten gerechnet. Für März 26 preist der Markt einen EZB-Leitzins von rund 1,5% ein. Bei den Bauzinsen liegen wir aktuell bei um die 3,5% für eine 10-Jahres-Zinsbindung. Das ist weniger als Ende März, aber deutlich mehr als Ende 24. Wer nachfinanzieren muss, sollte immer noch den Einsatz von Eigenkapital prüfen, um die Restschuld zu senken. Auch Familiendarlehen können eine gute Möglichkeit sein, die Zinsen im Griff zu behalten und auch um etwas mehr Flexibilität zu erhalten. Kommen wir nun zu den Aktien. Markus, wie sieht es an den Aktienmärkten aus?
Ja, die Aktienmärkte sind derzeit extrem schwierig einzuschätzen. Einerseits gibt es starke Erholungen. Der S&P 500 legte bis letzten Freitag 9 Tage in Folge zu, was ein seltenes Ereignis ist, das Zuversicht an den Märkten signalisiert. Auch beträgt der Verlust seit dem Hoch im Februar nur noch rund 8,8%. Die 20% Verlust nach dem Liberation Day Anfang April sind schon gut aufgeholt worden und die 200-Tage-Linie ist wieder in greifbarer Nähe. Der Fear and Greed Index zeigt mit einem Wert von 57 von 100 insgesamt mittlerweile wieder etwas Gier an den Aktienmärkten an. Anfang April lag er mit einem Wert von 4, also von 4 noch bei extremer Angst. Einige Sektoren wie Technologie und zyklische Konsumwerte zeigen charttechnisch höhere Tiefs, ein Signal, dass die Märkte das Thema Rezession vorerst nicht im Vordergrund sehen. In Nachwahljahren ist der Mai trotz der alten Börsenweisheit Sell in May aus saisonaler Sicht ein positiver Monat für Aktien und auch die US-Arbeitsmarktdaten geben keinen Grund zur Sorge. Doch andererseits bleibt die Nervosität unseres Erachtens zu Recht spürbar. Beispielsweise ziehen ETF-Anleger seit Monaten Kapital aus den USA ab und investieren verstärkt in europäische Aktien. Besonders gefragt sind dort defensive und zollunabhängige Sektoren wie Gesundheit, Konsumgüter oder Versorger. Und auch die Konsumentenstimmung in den USA ist laut der regelmäßigen Untersuchung der Universität von Michigan auf einem absoluten Tiefpunkt und auch die Wachstumserwartungen in den USA liegen nur noch bei 1%. Über all dem steht vor uns aber weiter die Unsicherheit durch Donald Trump und seine loyalen Dilettantenlakaien. Auch wenn vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten mit den Zöllen alles geregelt sein sollte und nicht so schlimm kommen sollte, weil die USA mit diesen Ländern erträgliche Zolldienst ausgehandelt haben. Selbstverliebte Populisten sind und waren nie gut für ein Land und seine Wirtschaft. Sie handeln nach typischen Mustern. zum eigenen Machterhalt, die wir auch in den USA sehen. Das ist zum einen Abgrenzung nach außen, sieht man an Abschottung und Zöllen, Korruption, Nationalismus, Feindbilder wie zum Beispiel böse ausländische Staaten und Gemeinschaften wie die EU, die den USA ihre Waren zu unfairen Preisen aufdrängen, Einschränkungen der Wissenschafts- und Medienfreiheit. Wenn Investoren das Vertrauen in die USA als Schuldner verlieren und Kapital aus den USA und dem Dollar abziehen, müssen die USA sehen, wie sie ihre hohen Staatsschulden finanzieren. Der Chef von BlackRock, Larry Fink, warnte bereits in einem Interview, dass die Rolle des Dollars als Weltleitwährung zunehmend in Frage stehen könnte. Eine geringere Nachfrage nach US-Staatsanleihen würde zu steigenden Zinsen führen und einer damit weiter steigenden Schuldenlast für den US-Staatshaushalt. Möglicherweise wird Trump auch versuchen, die Gläubiger freundlich, in Anführungsstrichen, zu bewegen, in langlaufende Anleihen umzuschulden. Oder die US-Notenbank druckt einfach mehr Geld, was dann neben den Zöllen die Inflation weiter anheizen dürfte. Vielleicht sehen wir das zu pessimistisch, doch wenn man sich die Bilanz der ersten 100 Tage von Donald Trump ansieht, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Wer mit einer zu hohen US-Aktienquote oder auch insgesamt einer zu hohen Aktienquote in diesen Zeiten Bauchschmerzen hat, könnte daran denken, die derzeit gut laufenden Zinsen zu einer Reduktion zu nutzen.
Die gut laufenden Börsen.
Habe ich was anderes gesagt? Natürlich die gut laufenden Börsen, sicher. Der deutsche Aktienindex DAX hat seine Verluste, die er nach dem Liberation Day gemacht hat, in einer V-förmigen Erholung wettgemacht und kratzt mit einer Year-to-Date-Performance von über 16% wieder an neuen Höchstmarken.
Ja, und die Charts können Sie wie immer in unserer Printausgabe sich anschauen. Da finden Sie auch die typischen Linien, wie die 200-Tage-Linie, die Markus angesprochen hat, und können sich das gerne runterladen auf unserer Homepage. Ja, von den Aktienmärkten zum Gold, das ist ja auch ordentlich teuer geworden.
Ja, mittlerweile kostet sogar ein Gramm Gold mehr als 100 US-Dollar. Die Unze, das sind 31,1 Gramm, steht bei fast 3.400 US-Dollar oder in Euro rund 3.000 Euro. Gold bleibt einer der großen Gewinner des aktuellen Marktumfelds und hat in diesem Jahr year-to-date eine Performance von 27,6% hingelegt, also bis heute. Die Nachfrage nach Gold bleibt hoch. Zentralbanken weltweit kaufen seit Jahren verstärkt Gold. Sie reagieren damit unter anderem auf geopolitische Risiken und wachsendes Misstrauen gegenüber dem Dollar. Seit 2015 sind die weltweit in Gold gehaltenen Währungsreserven bei den Notenbanken um rund 11% gestiegen, während der Anteil an US-Dollar-Reserven um rund 9% gefallen ist. Auch aus Anlegersicht bleibt Gold natürlich weiterhin attraktiv als Absicherung gegen Inflation und politische oder sonstige Risiken.
Ganz anders sieht es beim Öl aus. Hier haben wir deutlich gesunkene Preise. Der Preis für einen Barrel Rohöl sank Anfang Mai auf unter 60 Dollar. Was hat es damit auf sich?
Ja, wie du schon sagst, der Preis ist um rund 18% in diesem Jahr gefallen. Das ist zwar einerseits gut in Bezug auf die Inflation, da sinkende Ölpreise hier entlastend wirken, sind aber oft auch ein Warnsignal für eine globale Abkühlung der Wirtschaft. Die Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten, die OPEC Plus, kündigte kürzlich an, die tägliche Ölproduktion im Juni um über 400.000 Barrel zu erhöhen. Das sorgt natürlich für ein steigendes Angebot in einem Umfeld, das ohnehin durch schwächere Wachstumsaussichten und konjunkturelle Sorgen geprägt ist. Demnach dürfte der Ölpreis weiter unter Druck bleiben.
Und die Kryptowerte, die zeigen wiederum jetzt ein anderes Bild. Da ging es wieder deutlich aufwärts.
Ja, das stimmt zwar. Bitcoin hat sich mittlerweile der 95.000-Dollar-Marke angenähert und konnte mit einer kurzen Risk-On-Zwischenrallye die 200-Tage-Linie wieder überschreiten. Seitdem bewegt sich der Preis jedoch seitwärts. Einer der Hauptgründe Für diese Seitwärtsbewegung scheinen verstärkte Gewinnmitnahmen zu sein, insbesondere bei Anlegern, die Bitcoin nur kurzfristig gehalten haben und jetzt wieder vielleicht im Plus sind oder leicht positiv. Im Jahresverlauf hat Bitcoin jetzt zumindest keinen Verlust mehr vorzuweisen. Stand heute ist die Year-to-Date-Performance 2,4%. Schlechter steht es da beispielsweise um Ethereum, dessen Entwicklung seit Jahresanfang mit minus 45% zu Buche schlägt, oder Solana mit minus 31%. Nach wie vor fehlt es da irgendwie an Rückenwind, sowohl von der wirtschaftlichen als auch von der politischen Seite. Da hatte man sich ja mehr erwartet, auch in den USA. Die Angst vor geopolitischen Spannungen, Inflationsdruck und steigende Staatsverschuldung wären ja eigentlich ein guter Nährboden für Bitcoin und Co. Doch derzeit sind viele Anleger eben noch insgesamt sehr vorsichtig.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
In kühnscher Sache gibt es einige Dinge zu vermelden. Zunächst ein offenes Wort zur Zusendung der vorbereitenden Unterlagen. Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen rechtzeitig vor Ihrem Beratungsgespräch. Rechtzeitig ist nicht der Vorabend und auch nicht 2 Tage vorher. Um in Ruhe eine Prüfung einzuplanen und durchzuführen, bitten wir um Zusendung 1 Woche vorher. Durch das hohe Beratungsaufkommen möchten wir hier einfach unsere Toleranz ein wenig ändern gegenüber den Fristen. Klar, manchmal gerade bei Immobilienfinanzierung geht das natürlich nicht so früh, aber in vielen, vielen Fällen doch. Und da wäre es schön, wenn Sie uns die Unterlagen rechtzeitig senden. Wir behalten uns zukünftig vor, Termine gegebenenfalls auch zu verschieben. Neue Mandanten müssen derzeit leider ein bisschen warten. Wir führen eine Warteliste, weil wir unbedingt für unsere Bestandsmandanten weiterhin sehr gut erreichbar sein möchten. Lediglich die Kursteilnehmerinnen von Finanzen im Griff erhalten auch kurzfristig einen Termin als neue Mandantinnen, wenn sie Mandant sind sowieso. Wer Interesse an einer Aufnahme in die Mandantenkartei hat, meldet sich bitte per E-Mail mit seinem Anliegen bei uns. Dann werden Sie über das Prozedere informiert und erhalten die Unterlagen, die wir dann später von Ihnen benötigen. Auch in diesem Jahr werde ich vor Ort in Füssen sein, vom 27.10. bis 30.10. Und es wird wieder die Möglichkeit geben, dort am späten Nachmittag oder am frühen Abend einige Termine persönlich durchzuführen. Wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig und sichern sich Ihren Termin.
Gut, und damit kommen wir zum nächsten Thema. Was tun mit der Immobilie, wenn der Ruhestand naht? Spätestens, wenn sich die neue Lebensphase am Horizont abzeichnet, überlegen ja viele Menschen, wie sie zukünftig wohnen möchten. So manchem ist das Haus und der Garten zu arbeitsaufwendig geworden, andere wiederum möchten im Eigenheim bleiben. Es fehlt aber monatlich an Liquidität in der Rente. Zu oft ist ein zu großer Anteil des Vermögens auch in einer Immobilie gebunden. Was auch immer der Grund sein mag, warum Sie überlegen, wie es weitergeht mit der Immobilie, es ist gut, sich dieser Frage in aller Ruhe zu stellen. Einige Denkanstöße zu verschiedenen Fällen haben wir für Sie aufbereitet. Schauen Sie mal, ob Sie sich darin wiederfinden.
Es kann sein, Sie möchten sich verändern. Das Haus oder die Wohnung sind Ihnen zu aufwendig geworden oder Sie benötigen auch freies Vermögen für den Ruhestand. Prüfen Sie dann einen Verkauf. Bewerten Sie Ihre Immobilie zunächst über die kostenlosen Programme bei ImmoWelt und ImmoScout. Kontaktieren Sie einen seriösen Makler. So erhalten Sie erst einmal eine Vorstellung vom Wert. Und prüfen Sie dann Ihre neuen Wohnoptionen. Möchten Sie etwas Kleineres kaufen oder lieber etwas mieten? Erstellen Sie sich eine Wohnoptionsliste mit Pro- und Kontraspalten. Sehen Sie sich verschiedene Immobilien an und arbeiten Sie immer wieder an Ihrer Wohnoptionsliste, bis das Bild klarer wird. Meistens ist das Ganze eine Zug-um-Zug-Veränderung. Irgendwann müssen Sie springen und verkaufen. Manchmal muss man aber auch erst mieten, weil das schöne Mietobjekt einfach zuerst da war. Wenn Sie das Geld dann anlegen, das aus dem Verkauf übrig bleibt, können Sie in aller Ruhe planen, wenn Sie sich eingelebt haben. Eine überschlägige Berechnung, wie das gewonnene Geld, Sie das nun verfrühstücken können, sollte aber schon in die Planung einbezogen werden, auch damit Sie wissen, dass Sie Ihre Ziele wirklich erreichen.
So, und da haben wir zum einen die Situation, Sie möchten in Ihrer Immobilie bleiben, benötigen aber dringend freies Vermögen zur Deckung Ihres Lebensunterhaltes. Manchmal reicht dann eine geschickte Vermietung eines oder mehrerer Räume über beispielsweise Airbnb, um die monatliche Lücke zu füllen. In anderen Fällen ist das nicht möglich oder es deckt einfach nicht die Lücke, die Sie haben. Dann kommen andere Modelle ins Spiel, wie zum Beispiel die Immobilienleibrente. Wie funktioniert das, Steffi?
Ja, bei der Immobilienleibrente verkaufen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung und erhalten im Gegenzug jedoch ein lebenslanges Wohnrecht und eine monatliche Rente. Auf Wunsch kann auch eine Kombination aus Rente und Einmalzahlung vereinbart werden. Wichtig dabei ist, Sie geben das Eigentum auf. Im Vertrag sollte klar geregelt sein, wer zukünftig für Instandhaltung, Reparaturen und Sanierung zuständig ist. In der Regel ist das der neue Eigentümer. Ein Gedanke, der viele beschäftigt, ist dieses Modell eine Wette auf ein langes oder ein kurzes Leben? Während der Käufer wirtschaftlich vom Tod profitiert, will der Verkäufer möglichst lange seine Rente genießen. Diese Überlegung sollten Sie für sich persönlich gut abwägen. Ein weiterer Nachteil ist, dass in der Regel nur ein Wohnrecht zugestanden wird. Sie können also die Immobilie nicht vermieten, wenn Sie beispielsweise in ein Pflegeheim ziehen müssen.
Ja, und im Unterschied zur Immobilienleibrente gibt es dann auch die Immobilienrente. Die wird mit Nießbrauch und einer Einmalzahlung ausgestaltet. Bei dieser Variante verkaufen Sie Ihre Immobilie, behalten aber das lebenslange Nutzungsrecht, den sogenannten Nießbrauch an der Immobilie. Hier wird ein Nachteil der Leibrente also aufgehoben. Den Kaufpreis erhalten Sie als Einmalbeitrag, Betrag. Daraus können Sie sich entweder selbst eine Rente entnehmen oder das Geld in eine sofort beginnende Rentenversicherung investieren. Daher nennen wir dieses Modell Immobilienrente. Wir raten von der Versicherungslösung ab und empfehlen immer, sich selbst eine Rente zu bauen. Die Wertermittlung solcher Objekte ist oft Verhandlungssache. Schließlich sinkt der Marktwert durch das Nießbrauchsrecht deutlich.
Eine weitere Variante, die in den USA sehr verbreitet ist, ist die Umkehrhypothek. Hier bleiben Sie Eigentümer Ihrer Immobilie und nehmen ein Darlehen auf. Sie erhalten entweder als Einmalzahlung oder eine monatliche Auszahlung das Geld. Während der Laufzeit zahlen Sie keine Raten und keine Zinsen. Diese werden einfach dem Darlehen zugeschlagen. Die maximale Kreditsumme hängt von der Beleihungsgrenze ab. Die Banken kalkulieren dabei großzügige Sicherheiten, etwa für Wertschwankungen am Immobilienmarkt, mit ein. In Deutschland finden sich hier jedoch kaum Angebote. Und die wahrscheinlich am häufigsten vorkommende Variante ist dann die vierte Möglichkeit, der Verkauf mit Rückmietung, das sogenannte Sale and Lease Back. Hier verkaufen Sie Ihre Immobilie und schließen gleichzeitig einen Mietvertrag ab. Diese Lösung bietet in der Regel den höchsten Verkaufserlös. Allerdings, ohne eine im Grundbuch gesicherte Regelung besteht das Risiko einer Eigenbedarfskündigung durch den neuen Eigentümer. Das macht Ihnen vielleicht Angst und Sie sollten sich genau überlegen, wie Sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass eine Eigenbedarfsanmeldung kommen könnte. In der Praxis ist dies jedoch oft der Weg, der letztlich eingeschlagen wird.
Wenn Sie in Ihrer Immobilie bleiben möchten, aber es stehen Großinvestitionen an, die Ihnen Angst machen, dann hier vielleicht ein paar Gedanken dazu. Die Rente an sich ist gesichert, jedoch braucht Ihr Haus dringend einige Reparaturen und Sanierungen. Das macht vielen Jung- und Altrentnern Angst. Der Angst begegnen Sie aber am besten durch eine gründliche Planung. Was wäre zu tun? Was wird das kosten? Muss ich in dieser Zeit mein Haus verlassen? Kennen Sie erst einmal die gesamten Kosten, kommt der Kassensturz. Prüfen Sie Ihre Ausgaben, passen Sie die Versicherungen an den Ruhestand an. Oft ergibt sich hier schon eine gute Sparrate oder eine mögliche Kreditrate. Es ist auch nicht so, dass Rentner keine Darlehen mehr erhalten. Prüfen Sie die Unterstützungsmaßnahmen von Seiten des Staates. Prüfen Sie auch die Einnahmeseite. Ist eine Teilvermietung möglich? Die Vermietung über Plattformen wie Airbnb ist gerade in Ballungsräumen sehr ertragreich und bringt überdies oft nette Kontakte. So mancher Sparer hat noch einen alten Bausparvertrag, der vielleicht jetzt zum Einsatz kommen kann, oder es wird ein Teil finanziert. Wenn Sie sich unsicher sind, ob sich diese Baumaßnahmen für Sie noch lohnen, kommen Sie mit Ihren Kindern ins Gespräch. Wie denken diese über die Immobilie und die geplanten Maßnahmen? Manchmal steigen Kinder gern mit in das Projekt ein, übernehmen vielleicht auch schon das Haus. Manchmal ist der finanzielle Puffer aber auch zu eng. Dann raten wir, auch eine Veränderung der Wohnsituation zu prüfen.
Unser Rat lautet: gut überlegen, viel diskutieren, gut beraten lassen. Was Sie mit Ihrer Immobilie im Ruhestand tun, ist vermutlich neben dem ursprünglichen Kauf eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen Ihres Lebens. Lassen Sie sich Zeit, prüfen Sie alle Alternativen sorgfältig und holen Sie sich fundierte Beratung in allen Bereichen. Bleiben Sie kritisch gegenüber tollen Versprechungen. Aber auch scheinbar unrealistische Optionen können am Ende überraschend gut zu Ihrer Situation passen. Gerade Modelle im Familienkreis versprechen manchmal für alle eine gute Lösung.
Und damit sind wir auch schon wieder bei unserer Lieblingsrubrik angekommen. Das finden wir gut. Diesmal geht es um die Affäre Cum-Ex.
Natürlich fanden und finden wir den Cum-Ex-Skandal eine Katastrophe. Aber die fiktive Serie über den wohl größten Steuerbetrug in Europa finden wir sehr gut, spannend, informativ und auch erschreckend. Die ermittelnde Staatsanwältin aus Deutschland ist beeindruckend. Die Überheblichkeit der Banker und Anwälte Sie wissen schon. Was sind Cum-Ex-Geschäfte? Cum-Ex-Geschäfte sind eine bestimmte Form von Aktiendeals um den Dividendenstichtag einer Aktiengesellschaft herum. Investoren und Banken handeln Aktien eines Unternehmens mit, also Cum und ohne Ex-Dividende. Institutionelle Investoren können sich die Kapitalertragsteuer erstatten lassen, haben diese aber nie gezahlt. Am 28.07.2021 urteilte dann auch der Bundesgerichtshof, dass das Betrug ist. Der in Deutschland entstandene Schaden liegt je nach Schätzung bei 50 bis 80 Milliarden Euro. In Europa wurde in der Serie von knapp 150 Milliarden Euro gesprochen. Wie viele Schulen, Schwimmbäder etc. hätte man von 50 bis 80 Milliarden Euro bauen können, renovieren können, wie viele Schulden hätte man zurückzahlen können und wie gut hätte man auch die Schiene flott machen können. Warum müssen wir so etwas aus unserer Sicht ansehen, abgesehen davon, dass diese Serie auch hohen Unterhaltungswert bietet? Wir denken, dass eine solche Aufarbeitung von wahren Ereignissen auch komplexere Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Mai-Newsletter. Wir freuen uns schon, wenn Sie im nächsten Monat wieder dabei sind. Tschüss!
Bis dann!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.